Streuobstwiese. Hier wachsen Ideen, hier werden Schätze aufgelesen. Mitten im Alltag von Kindern, Jugendlichen und PädagogInnen. Eine Streuobstwiese lebt nicht nur von ihren alten, kräftigen Bäumen. Jahr für Jahr entstehen neue Triebe, die ihren eigenen Platz finden und die Wiese weiter wachsen lassen. Genau so verstehen wir unseren Podcast. Die Streuobstwiese ist nicht nur ein Podcast über Bildung, sondern auch ein Podcast aus der Bildung heraus. Deshalb begleiten wir Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene dabei, ihre eigenen Geschichten hörbar zu machen. Diese Episode wurde von Schülerinnen und Schülern selbst gestaltet. Sie haben zu ihrer Idee recherchiert, sie aufgenommen und selbst geschnitten. Wir durften sie dabei begleiten. Erzählen tun sie ihre Geschichte aber selbst. Viel Freude mit dieser Folge aus der Reihe Junge Triebe. Hier bekommen frische Ideen, neugierige Fragen und selbstproduzierte Geschichten ihren Platz auf der Streuobstwiese.
Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Politik im Fokus. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Woche. Heute reden wir über die Beitrittskandidaten der EU. Dafür haben wir den Experten Norbert Linz zu uns eingeladen.
Ja, mein Name ist Norbert Linz. Ich bin Mitglied des Europäischen Parlaments seit 2014 und vertrete den Regierungsbezirk Tübingen im Europäischen Parlament und damit auch den Landkreis Ravensburg und eben auch ISNE. Ich bin im Europäischen Parlament vor allem für das Thema Landwirtschaft, Umwelt, Klima zuständig, bin stellvertretender Vorsitzender des Landwirtschaftsausschusses des Europäischen Parlaments jetzt seit dem letzten Jahr.
Vielen Dank, dann starten wir jetzt einfach schon mal mit der Folge. Wir haben euch heute ein kleines Zitat mitgebracht, um das wir die Folge aufgebaut haben.
Die Rechtsstaatlichkeit ist der Kitt, der unsere Union zusammenhält. Sie ist das Fundament unserer Einheit.
Okay, das hört sich jetzt schon ziemlich wichtig an, aber so ganz gecheckt habe ich es jetzt noch nicht. Kannst du uns vielleicht nochmal erklären, was es damit auf sich hat?
Ja klar, kann ich machen, denn genau darum geht es heute in unserer Podcast-Folge. Dies ist ein Zitat von Ursula von der Leyen. Sie ist die Präsidentin der Europäischen Kommission und hat das im Oktober 2021 vom Europäischen Parlament gesagt. Nach der heutigen Podcast-Folge werdet ihr dieses Zitat und die Bedeutung hoffentlich besser verstehen können. Aber dafür sollten wir vielleicht erstmal klären, was die Europäische Union überhaupt ist. Sie ist ein Staatenverbund mit 27 Mitgliedstaaten.
Diese Mitgliedstaaten haben doch auch echt viele Vorteile, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Wo fange ich denn da an? Also auf jeden Fall der Schengen-Raum, der größte Binnenmarkt der Welt, auch die Sicherung der Rechtsstaatlichkeit, des Friedens und der Demokratie, der Euro natürlich, der Wegfall von Roaming-Gebühren, gewisse Klimaschutzstandards haben wir auch und für uns Schüler gibt es Erasmus+. Vieles, vieles mehr sind noch Vorteile der Europäischen Union und für uns Europäer gar nicht mehr wegzudenken. Ist also verständlich, dass die Länder in die EU eintreten wollen.
Zum Beispiel Albanien, Bosnien, Georgien, die Türkei, die Ukraine und Serbien.
Aber warum treten diese Länder eigentlich nicht ein?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich in der Podcast-Vorbereitung mal näher mit Serbien beschäftigt. Serbien ist bereits seit 2012 offizieller EU-Beitrittskandidat. Die Verhandlungen laufen seit 2014. Insgesamt müssen 35 Kapitel abgeschlossen werden, von denen bisher 22 geöffnet und nur 2 vorläufig geschlossen sind.
Ja, darüber habe ich auch schon was gehört. Aber es ist auch insgesamt ein sehr langer Prozess, oder?
Ja, absolut. Serbien gilt aus der Sicht der EU-Kommission als das wichtigste Land auf dem Westbalkan. Gelingt Serbien der EU-Beitritt, können auch die 5 anderen Beitrittskandidaten der Region folgen. Für die Europäische Union wäre das ein geopolitisch wichtiger Schritt, um den Westbalkan stärker an Europa zu binden und den Einfluss anderer Mächte wie Russland oder China zurückzudrängen.
Also ich finde das irgendwie echt spannend, weil es ja nicht nur um Serbien selbst geht, sondern auch um andere Einflüsse.
Genau. Wirtschaftlich ist Serbien auch wichtig. Es ist ein Standort für die Verlagerung von Produktionsstätten näher an die EU. Niedrige Löhne, kurze Transportwege und weniger bürokratische Hürden machen das Land attraktiv. Rund 80.000 Menschen arbeiten dort bereits für deutsche Unternehmen. Besonders wichtig ist außerdem, dass Serbien über das größte Lithiumvorkommen Europas verfügt.
Aber für Serbien wäre ja ein EU-Beitritt auch ziemlich gut, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das Land würde wirtschaftlich Zugang zum EU-Binnenmarkt erhalten. Das bedeutet freier Waren, Dienstleistungs-, Kapital- und Personenverkehr. Gesellschaftlich würden serbische Bürgerinnen und Bürger von Reisefreiheit, Arbeitsmöglichkeiten in der EU sowie von Bildungs- und Austauschprogrammen wie, wie gesagt, Erasmus Plus profitieren. Auch Umwelt, Verbraucher und Arbeitsstandards würden sich verbessern.
Das, was ihr da jetzt alles so erzählt, das hört sich ziemlich positiv an, aber es gibt ja trotzdem Probleme.
Ja, also das größte Problem ist die politische Entwicklung. Seit 2017 regiert Präsident Aleksandar Vučić das Land mit einem zunehmend autoritären Stil. Seine Partei dominiert Politik, Medien und Institutionen, während die Opposition geschwächt ist. Trotz klarer Wahlsiege wird Vučić Wahlmanipulation und Machtmissbrauch vorgeworfen.
Und deswegen gibt es auch diese ganzen Proteste, oder?
Ja. Immer wieder gehen Menschen gegen Korruption, fehlende Demokratie und staatliche Willkür auf die Straße. Große Proteste seit 2024 zeigen, der Widerstand gegen das politische System wächst. Im EU-Erweiterungsbericht 2025 spricht die Kommission sogar von deutlichen Rückschritten bei Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Es kommt immer wieder zu Polizeigewalt, Verhaftungen, Einschüchterungen und Kündigungen von protestierenden Lehrern. Staatlich kontrollierte Medien stellen die Demonstrierende als Feinde des Landes dar.
Also gibt es überall ziemlich starke Einschränkungen, sobald es etwas mit Politik zu tun hat?
Ja, Präsident Vučić setzt ganz klar auf Repression, um seine Macht zu sichern.
Und wie reagiert denn aber die EU darauf?
Das ist das Problem. Obwohl die Kritik bekannt ist, hält die EU-Spitze weiterhin zu Vučić. Im März 2025 traf sich Ursula von der Leyen und Antonio Costa mit ihm in Brüssel. Zwar wurden Reformen gefordert, aber eine klare politische Konsequenz bleibt aus. Das EU-Parlament hingegen kritisiert Serbien deutlich und sprach von Wahlfälschungen und Vorteile für die Regierungspartei.
Oh, okay. Und wie sieht es in der Bevölkerung aus?
Laut Eurobarometer finden sich nur noch etwa 25% der Serbinnen und Serben der EU verbunden und nur rund ein Drittel würden für den EU-Beitritt stimmen. Viele demonstrieren zwar für Demokratie und europäische Werte, aber nicht mehr im Namen der EU.
Ja, das kann man ja schon irgendwie verstehen. Wenn man diesen langen Beitrittsprozess und die vielen Beitrittskriterien bedenkt, die Alena und Paulina vorher schon mal angesprochen haben, könnt ihr uns dazu noch mal genaueres erzählen?
Ja, klar, kann ich machen. Du meinst die sogenannten Kopenhagener Kriterien. Sie wurden 1993 beschlossen und legen ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, fest, wann ein Land überhaupt beitreten kann. Sie sind dreigeteilt, einmal in das politische, das wirtschaftliche und das Equis-Kriterium.
Ah ja, die Kopenhagener Kriterien habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Aber um was geht's da jetzt eigentlich in den einzelnen Kriterien genau?
Also beim politischen Kriterium geht es um die Demokratie, also einen funktionierenden Rechtsstaat und Menschenrechte, aber auch den Schutz von Minderheiten. In Serbien spricht man hier dann auch oft von einer defekten Demokratie. Also es gibt zum Beispiel in Serbien Wahlen, aber sie sind nicht komplett frei und fair. Auch die Medien stehen unter Druck und Institutionen sind nicht immer unabhängig, was natürlich aus Sicht der EU problematisch ist.
Ja, ich glaube, ich habe auch schon mal gehört, dass beim Erfüllen von den wirtschaftlichen Kriterien, dass es da auch Probleme gibt. Die Marktwirtschaft ist noch nicht stark genug für den Wettbewerbsdruck im EU-Binnenmarkt. Hohe Arbeitslosigkeit, Instabilität und eine starke Rolle vom Staat erschweren das Ganze auch noch.
Ja, genau.
Und beim Equis-Kriterium geht es darum, dass Serbien das ganze EU-Recht übernehmen muss. Das passiert zwar oft offiziell, aber in der Praxis wird vieles noch nicht richtig umgesetzt.
Und ist der Beitrittsprozess für Serbien heute schwieriger als für Länder, die früher beigetreten sind?
Ja, also habe ich ja vorher gerade schon teilweise beantwortet. Die Kopenhagener Kriterien, die werden heute strenger ausgelegt, eben insbesondere bei der Rechtsstaatlichkeit, Justizreformen, Medienfreiheit und eben auch der Korruptionsbekämpfung. Und insofern ist es in der Tat so, dass heute so ein Beitrittsprozess schwieriger ist.
Finden Sie es dann auch gut, dass der Beitritt schwieriger wird oder strenger, oder sehen Sie da auch Nachteile?
Ja, es gibt natürlich da die positive Seite, dass man sagt, okay, ne, wenn da der Beitritt stattfindet, dann weiß man, die Bedingungen sind erfüllt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich schon die Lage, ne, gerade auch bei Serbien wird ja immer wieder konstatiert, dass sie sehr russlandfreundlich sind und auch Richtung China neigen oder dass da auch Investitionen stattfinden. Das ist natürlich auch ein Resultat von sehr strenger Handhabe. Also, da sind immer beide Seiten verantwortlich dafür und insofern kann es natürlich auch zu Nachteilen führen. Ja. Also ich bin für eine strenge Vorgehensweise, aber natürlich nicht irgendwie am Ende, wenn klare Signale da sind, einen Beitritt zu verhindern. Ja. Das würde ich für falsch halten. Ja. Aber zum Beispiel eben zu sagen, ich erkenne einen Staat nicht an, weil ich der Auffassung bin, ne, dass dieses Gebiet teilweise zu mir gehört, das ist ein Bereich, wo man im Endeffekt, das ist nicht verhandelbar.
Oh, dann gibt es aber wirklich noch einiges, was Serbien zu erfüllen hat.
Ja, und genau das ist das Problem. Also es gibt eben keine Garantie, dass der Beitritt klappt.
Auch die enge politische, wirtschaftliche und kulturelle Beziehung zu Russland sieht die EU kritisch und erschwert den Beitrittsprozess.
Herr Linz, was meinen Sie?
Wie problematisch ist die Beziehung zwischen Serbien und Russland für den möglichen EU-Beitritt?
Ja, die ist natürlich im Moment höchst problematisch. Ich meine, wir sind ja in einer immer weiteren Eskalationsstufe gegenüber Russland. Wir wollen ja das nächste EU-Sanktionspaket auf den Weg bringen und Serbien hat bisher keinerlei EU-Sanktionen übernommen, also ist da weiterhin so unterwegs mit Russland in Beziehungen wie vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Und man sieht es halt auch in Serbien selber, der Wladimir Putin ist der am meisten bewundertste Führer, ja, der in Serbien eben wohl von 79% der Bevölkerung positiv gesehen wird. Ja, auch fast die gesamte Bevölkerung sieht Russland eher als Verbündeten. Ja, und die EU gilt nur bei 11% als Verbündeter, obwohl die Europäische Union Serbiens wichtigster Geldgeber ist. Also ist manchmal schon ein bisschen paradox. Ja. Also die Europäische Union erwartet bei Serbien auch eine außenpolitische Angleichung, ja, also insbesondere eben den Sanktionsbeitritt. Ja, und danach sieht es nicht aus in absehbarer Zeit.
Gibt es denn auch eine Stellungnahme von Serbien in Bezug auf den Russland-Ukraine-Krieg?
Ja, also die sind da äußerst zurückhaltend, ja, unterwegs, also wenig verurteilend, eher neutral, ja. Und insofern natürlich deutlich anders als die Europäische Union.
Das hört sich ja jetzt auch alles echt kompliziert an. Geht es dann wenigstens schnell, sobald alles erfüllt ist?
Nein, es kommt dann immer noch zu einem ziemlich langen Prozess. Also erst stimmt das Europäische Parlament ab. Es muss mit einer absoluten Mehrheit dem Beitritt Serbiens zugestimmt werden. Und danach muss auch der Rat, also die Minister, einstimmig abstimmen. Dann wird ein Beitrittsabkommen von Staats- und Regierungschefs der EU und Serbiens unterschrieben. Am Ende muss das dann in allen beteiligten Ländern bestätigt werden.
Oh krass, wie aufwendig. Selbst wenn alles passt, dauert das echt noch lang.
Ja, und mir ist gerade noch ein weiteres großes Problem eingefallen, nämlich der Kosovo-Konflikt. Weil Serbien erkennt die Unabhängigkeit des Kosovo bis heute nicht an. Das ist ja nicht nur ein politisches Problem, sondern auch ein Sicherheitsproblem. Die EU fordert aber eine Lösung dieses Konflikts. Solange es keine Einigung gibt, ist der EU-Beitritt praktisch ausgeschlossen. Hier die Meinung von Herrn Linz.
Schauen wir natürlich jetzt auch noch mal genauer hin. Und da fordern wir natürlich Rechtsstaatlichkeits- und Demokratiereformen, die Medienfreiheit, Korruptionsbekämpfung, sowie, was jetzt für Serbien im Speziellen gilt, eine Normalisierung der Beziehung zum Kosovo. Ja, und leider stagnieren da ja die Fortschritte, also da gibt es keine Fortschritte, sondern auch teilweise im Gegenteil, der Staatspräsident Vucic, der hat beim Reformtempo eher nachgelassen. Wir haben ja bei einem Beitritt immer 35 Kapitel, also verschiedene Politikbereiche, die da abgearbeitet werden müssen. Und bei Serbien sind 22 geöffnet, also das heißt 13 Kapitel sind noch komplett zu, sind wir bisher nicht in der Lage zu öffnen.
Mir ist bei meiner Recherche ein spannender Gegensatz aufgefallen. Serbien möchte unbedingt in die EU aufgenommen werden, während Ungarn bereits Mitglied ist, sich aber nicht richtig an die Regeln hält.
Ja, von Ungarn habe ich auch schon öfter mal was in den Nachrichten gelesen, aber was ist da eigentlich genau nochmal los?
Ja, dort hat sich die politische Lage stark verschlechtert. Das Europäische Parlament sagt, dass Ungarn eigentlich gar keine richtige Demokratie mehr ist, sondern mehr eine Wahlautokratie. Also es gibt noch Wahlen, aber eben nicht wirklich fair. Wie ist denn Ihre Einschätzung dazu, Herr Linz? Das Parlament wirft der ungarischen Regierung unter Viktor Orbán vor, ganz bewusst und fast so systematisch die Werte der EU zu untergraben. Also zum Beispiel die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und grundlegende Menschenrechte. Kritisiert wird auch, dass Gerichte nicht mehr richtig unabhängig sind, dass es viel Korruption gibt und dass die Medien immer weniger frei berichten können.
Das Europäische Parlament bezeichnet Ungarn inzwischen als Wahlautokratie. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ja, also ich glaube, man kann zu dieser Schlussfolgerung kommen. Eine Kollegin von mir hat das System in Ungarn neulich als korrupte, nahezu autokratisches System von Viktor Orbán bezeichnet und auch einen oligarchischen Missbrauch von EU-Steuergeldern Ungarn zur Last gelegt. Ja.
Und die EU unternimmt da nichts?
Ja doch, also sie hat lange gezögert, um zu handeln und bekommt deswegen auch viel Kritik von Abgeordneten. 2018 wurde das Artikel 7-Verfahren gegen Ungarn gestartet, um das Land wegen der Verletzung von EU-Werten unter Druck zu setzen. Die schwerste Folge davon ist aber eigentlich nur die Aussetzung von Stimmrechten im Ministerrat. Nachdem das Verfahren aber bis heute ja nicht wirklich vorangekommen ist, fordert das Parlament strengere Maßnahmen, zum Beispiel das Stoppen von EU-Geldern.
Und wo sehen Sie aktuell die größten Probleme im Umgang mit Ungarn?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist die anhaltende Gefährdung der Rechtsstaatlichkeit und auch von Grundwerten der Europäischen Union, insbesondere auch die Einflussnahme auf die Justiz, die Korruption, insbesondere auch den Missbrauch von EU-Geldern, Spionagevorwürfe und eben auch Angriffe auf die Zivilgesellschaft. Und das EU-Parlament kommt im November 2025, also erst kürzlich, auch zu dem Befund, dass es eben keine Fortschritte gibt, sondern eher Verfall von EU-Werten. Ungarn nutzt ja sein Vetorecht im Rat. Wir haben das Anfang dieser Woche wieder erlebt bei einem notwendigen Kredit für die Ukraine, blockiert bei wichtigen EU-Entscheidungen. Und insofern haben wir da eher eine Rückwärtsbewegung.
Und finden Sie es sinnvoll, dass Länder wie Ungarn nicht aus der EU ausgeschlossen werden können? Oder würden Sie in dieser Hinsicht etwas anders machen?
Ja, also ein Ausschluss eines Mitgliedstaats ist natürlich eine sehr große, sehr bedeutende und Maßnahme, die natürlich auch eine große Auswirkung hat. Aber es gibt unterhalb eines Ausschlusses eines EU-Mitgliedstaats natürlich Möglichkeiten, zum Beispiel der Stimmrechtsentzug im Europäischen Rat. Und ich glaube, dass da bei den Mitgliedstaaten, also da, wo auch der Bundeskanzler Friedrich Merz sitzt, ja, dass dieser Rat durchaus sich überlegen muss, ob nicht bei Ungarn jetzt die Situation eingetreten ist, dass man da mal den Stimmrechtsentzug prüft. Was hätte das zur Folge, dass eben die Blockademöglichkeit von Ungarn, die wir ja gerade auch diese Woche wieder gesehen hätte, dass dies eben nicht mehr möglich wäre. Und es ist ja nicht so, dass wir sozusagen nur den einen Problembär haben in der EU, nämlich Ungarn, sondern man sieht so manche Tendenzen schon in der Slowakei, so ein bisschen auch in Slowenien, deutlich, ne, deutlich geringer und deutlich, sagen wir, mit weniger Wirkung, aber eben durchaus auch schon Tendenzen. Und insofern ist es schon wichtig, dass man da auch einschreitet. Und ganz wichtig wäre natürlich auch eine Vertragsänderung.
Okay, und was denken Sie, wie viel so ein Stimmrechtsentzug bringen würde oder wie schlimm das für Ungarn wäre?
Ja, also ich glaube, der würde viel bringen, ja, weil das natürlich zum einen diese Blockadesituation auflösen würde auf der europäischen Ebene, aber gleichzeitig natürlich das Signal nach Ungarn hinein an die ungarische Bevölkerung geben würde, ja, der Viktor Orban hat nichts mehr zu sagen in Europa. Also sein Gewicht, ja, und seine ständige Medienpräsenz, die resultiert ja aus seiner Bedeutung, weil eben ein Land blockieren kann. Natürlich ist unser längerfristiges, mittelfristige Aufgabe, die Einstimmigkeitserfordernisse bei vielen Entscheidungen endlich der Vergangenheit angehören zu lassen.
Okay, wie schlimm wäre es denn dann für Ungarn, wenn sie keine Stimme mehr hätten?
Ja, also ich glaube eben mittelfristig schon hat es einen großen negativen Einfluss, weil jedes Land hat ja durchaus eigene Interessen, eine eigene Wirtschaftsstruktur, ja, eigene ja, Interessen auch in kultureller, politischer Hinsicht, ja, und insofern hat es schon einen großen Einfluss. Also ich glaube, dass mit dem Schwert des Stimmrechtsentzugs durchaus eine Bewegung reinkommen würde. Ich will aber schon am Ende auch nur sagen, in einigen Wochen ist ja Wahl in Ungarn, ja, und die derzeitigen Umfragen sehen da die Opposition deutlich vorne. Also das Beste wäre natürlich, ne, von all den Instrumenten, die wir jetzt gerade diskutiert haben, also auch Möglichkeiten seitens der EU, wenn die ungarische Bevölkerung selber, ja, ihn abwählen würde.
Okay, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Und denken Sie, es hätte auch Nachteile für die Europäische Union, wenn der Stimmrechtsentzug durchgesetzt wird?
Nee, wenn man verantwortlich damit umgeht, ja, und davon gehe ich aus, also bisher war ja die EU sehr zögerlich, ja, mit dem Stimmrechtsentzug, sehe ich es eben durchaus als probates Mittel zu sagen, ne, eine Mitgliedschaft ist keine Einbahnstraße, also da fließt nicht irgendwie nur Geld und ansonsten kann man die anderen Vereinbarungen ignorieren, sondern ein klares Signal, die EU gibt es eben als Ganzes oder eben gar nicht.
Nachdem man das jetzt alles so gehört hat, versteht man das Anfangszitat schon viel besser.
Also nochmal zur Erinnerung, unser Anfangszitat war ja, die Rechtsstaatlichkeit ist der Kitt, der unsere Union zusammenhält. Sie ist das Fundament unserer Einheit. Und wir verstehen jetzt, dass die Rechtsstaatlichkeit wirklich die Grundlage der EU ist und ohne gemeinsame Regeln funktioniert das System einfach überhaupt nicht.
Egal ob bei Beitrittskandidaten wie Serbien oder innerhalb der EU wie bei Ungarn.
Also das war es jetzt auch schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge über die Beitrittskandidaten der Europäischen Union. Wir hoffen, ihr konntet was lernen und falls ihr Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Wir merken uns, bleibt informiert, denn ihr wisst, Demokratie lebt davon, dass wir uns einmischen. Wie wir uns einmischen, dazu hat Herr Linz uns noch mal ein bisschen Ideen gegeben.
Ja, also ich glaube, junge Menschen haben eine ganz, ganz wichtige Rolle, natürlich zum ersten Mal dann die Beteiligung an Wahlen, klar, da muss man ein bestimmtes Alter dann erreicht haben, das Engagement in Politik und Zivilgesellschaft, also das, was sie jetzt gerade machen, ne, ist so ein Engagement. Ja. Was Jugendliche auch machen können, ist die Nutzung von EU-Programmen, also zum Beispiel das Erasmus Plus-Programm, also auch mal in andere Länder gehen und das wird ja auch gefördert. Und es ist ganz klar, junge Menschen haben neue Ideen, sind innovativer und sozusagen noch nicht so eingefahren. Und insbesondere was die Digitalisierung betrifft, was Start-ups betrifft, aber auch was Klimaschutz betrifft, glaube ich, sind junge Menschen genau der richtige Adressat oder diejenige, die diese Dinge vorantreiben sollen. Und Selbstverständlich wünsche ich mir, dass auch junge Menschen die europäischen Werte verteidigen, also den Einsatz für die Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit, aktive Teilnahme an politischen Diskussionen und eben sich engagieren, egal ob das jetzt für Klimaschutz, für Tierschutz, für wirtschaftliches Fortkommen, egal da, wo man seine Interessen hat, sich für die Gesellschaft einzubringen.
Mit dieser kleinen Inspiration beenden wir jetzt unsere heutige Podcast-Folge. Wir hoffen, euch hat es gefallen und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war eine weitere Folge aus unserer Reihe Junge Triebe. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude beim Zuhören wie die Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung und Produktion dieser Episode. Vielleicht schlummert ja auch in eurer Kita, eurer Schule oder eurer Einrichtung eine Idee, die darauf wartet, erzählt zu werden. Wenn ihr Lust habt, selbst zum Mikrofon zu greifen, begleiten wir euch gerne. Von der ersten Idee bis zur fertigen Podcast-Folge. Schreibt mir einfach an streuobstwiese@kreismedienzentrum.de oder schaut vorbei auf www.kreismedienzentrum.de/podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert die Streuobstwiese, hört auch in unsere anderen Folgen rein, bewertet unseren Podcast und empfehlt ihn gerne weiter. So helft ihr dabei, dass noch mehr Menschen die kleinen und großen Schätze aus Bildung und Betreuung entdecken. Ich bin Tobi, Medienpädagoge am Kreismedienzentrum Ravensburg und freue mich darauf, euch in der nächsten Folge der Streuobstwiese wiederzuhören.